Wir kennen es alle. Wir haben es alle schon mal gemacht, ob bewusst oder unbewusst, nämlich Kompromisse geschlossen. Immer wieder müssen wir ja Kompromisse schließen. Das gehört zum Leben, wenn wir miteinander auskommen wollen. Kinder müssen sich über die Nutzung eines gemeinsamen Spielzeugs einig werden. Jugendliche, Geschwister über die Nutzung des elterlichen Autos vielleicht irgendwann mal. Eltern über die Haushaltsausgaben, wo es zusammen in den Urlaub geht, müssen sich alle einig werden. Und so kann man diese Liste fortsetzen, wie man möchte. Ein Leben ohne Kompromisse ist nicht möglich. Wenn Interessen zweier oder mehrerer Parteien aufeinandertreffen, dann versucht man eine Übereinkunft zu finden. Eine Übereinkunft aber, die oftmals auf jeder Seite Zugeständnisse abverlangt. Der eine muss auf etwas verzichten, der andere muss auf etwas verzichten. Man verzichtet auf Dinge, die einem dann nicht so wirklich wichtig sind. Aber es gibt einen Bereich im Leben eines jeden, da darf man keine Kompromisse machen. Mit dem darf man keine Kompromisse machen. Und das ist die Sünde. Mach keine Kompromisse mit der Sünde. Das ist heute die Überschrift und auch das Ziel meiner Predigt. Die hebräischen und griechischen Begriffe im Alten und Neuen Testament bedeuten für Sünde Verfehlen des Ziels. Man erreicht es nicht. Und das deutsche Wort, das verwendet wird, nämlich Sünde, leitet sich aus Sund ab oder Sundre. Und das wiederum bezeichnet die Trennung zweier Landmassen. Durch einen Meeresarm zum Beispiel oder durch einen tiefen Graben. Also, wir verfehlen nicht nur das Ziel, sondern wir schaffen auch einen Bruch mit Gott, der nicht so einfach zu überwinden ist. Zumindest für uns Menschen eigentlich unmöglich. Und dies ist keine einmalige Sache, sondern ein Prozess. Und wie so eine Abfolge der Ereignisse aussehen kann, damit es eben zum Bruch mit Gott kommen kann und eben auch mit dem Bruch des Volkes Gottes kommen konnte, davon lesen wir heute in dem Buch Hosea. Ich lese uns heute Hosea Kapitel 4, die Verse 11 bis 19. Hosea Kapitel 4, ab 11 bis zum Ende. Hurerei, Wein und Most rauben den Verstand. Mein Volk befragt sein Holz und seinen Stab. Wahrsagt ihm, denn der Geist der Hurerei hat sie verführt, dass sie ihrem Gott durch Hurerei untreu geworden sind. Sie opfern auf den Berghöhen und räuchern auf den Hügeln unter Eichen, Pappeln und Terebinden, denn ihr Schatten ist angenehm. Darum treiben eure Töchter Hurerei und brechen eure Schwiegertöchter die Ehe. Ich werde es an euren Töchtern nicht strafen, dass sie Hurerei treiben, noch an euren Schwiegertöchtern, dass sie die Ehe brechen. Denn sie selbst gehen mit Huren abseits und opfern mit den Tempeldirnen, und das unverständige Volk stürzt sich selbst ins Verderben. Wenn du, Israel, Hurerei treibst, so soll sich doch Juda nicht versündigen. Geht doch nicht nach Gigal, zieht nicht nach Bet-Aven hinauf und schwört nicht, so wahr der Herr lebt. Denn Israel ist widerspenstig geworden, wie eine störrische Kuh. Nun wird sie der Herr weiden, wie ein Lamm in weiter Landschaft. Ephraim ist an die Götzen gebunden. Lass ihn in Ruhe. Ihr Saufgelage ist ausgeartet. Sie haben sich der Hurerei hingegeben. Ihre Beschützer haben die Schande geliebt. Der Wind hat sie mit seinen Flügeln erfasst, und sie werden zu Schanden werden mit ihren Opfern. Die Situation in Israel, dem Nordreich, zur Zeit Hoseas, war nicht von heute auf morgen entstanden. Es ist nicht auf einmal gekommen. Es war ein Prozess, der Jahrhunderte dauerte. Nach 120 Jahren Königtum unter Saul, David und Salomo kam es zur Spaltung des Reiches Israel in die 10 Stämme und in das Gebiet Juda. Jerobeam I., der erste König des Nordreichs, bekam von Gott die Verheißung, dass sein Reich gefestigt würde, wenn er ihm gehorsam wäre. Doch Jerobeam fürchtete, dass seine Untertanen ihn verlassen würden, wenn sie hinauf nach Jerusalem gehen, um anzubeten. Und darum machte er 2 goldene Kälber und stellte sie in Bethel im Süden und das andere in Dan im Norden auf. Er erklärte sie als Götter, die Israel aus Ägypten gebracht hatten. Und von ihm wurden die Priester aus dem einfachen Volk eingesetzt. Wir wissen aber, dass die Priester eigentlich aus einem gewissen Stamm kommen sollten, nämlich Levi. Und da auch nur die Nachkommen Aarons. Es wurden Opfer gebracht, es wurden Festtage erdacht im Nordreich, alles, damit man nicht nach Jerusalem geht. Wir sehen, die Misere nahm fast 200 Jahre vor Hosea ihren Anfang. Und trotz der Warnungen durch die echten Propheten des Herrn ließen sie nicht von ihrem Tun ab. Es folgte keine Umkehr, keine Buße von ihrem Götzendienst. Und darum, erkenne die falschen Geister, das ist mein erster Punkt, folge nicht falschen Vorbildern und der dritte, meide falsche Orte. Mit diesem Buch Hosea wird uns eine Warnung gegeben, dass es nicht ausreicht, Volk Gottes zu heißen, sich dazugehörig zu fühlen, wenn man den falschen Geistern folgt, falsche Vorbilder hat und eben an die falschen Orte geht. Erkenne falsche Geister. Was lief eigentlich verkehrt in Israel, im Nordreich? Wir lesen in Vers 11, Hurerei, Wein und Most rauben den Verstand. Im Hebräischen steht anstatt rauben den Verstand, nehmen das Herz. Das Herz ist im hebräischen Denken das Zentrum einer Person. Es meint den Verstand, den Willen, das Gefühl, alles. Alles, was man sozusagen nicht erfassen kann. Es ist sozusagen das Synonym für Kommandozentrale des Menschen. Und der Herr sagte, in Matthäus 6, 21 können wir das nachlesen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Mit anderen Worten, wo dein Herz ist, da ist dein Gott. Welcher ist dein Gott? Die meisten im Nordreich hatten sich von Gott komplett abgewandt. Die Verirrung, die im hurischen Treiben und in den wahrsagerischen Praktiken sichtbar wird, hat ihren Grund im Wirken des Geistes der Hurerei. So können wir es hier lesen. Schon 5. Mose 18 lesen wir, es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geister band oder einen Geistbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel, und um ein solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die vor dir aus ihrem Besitz. Du aber sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott, halten. Du sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott, halten. Kein Befragen von irgendwelchen Stöcken, Steinen oder sonst was. Aber durch den Geist der Hurerei, durch den Geist der Untreue hat sich Israel, speziell das Nordreich, verführen und weglocken lassen von ihrem Gott. Sie haben sich abgekehrt von dem Gott, der sie mit Macht aus der Sklaverei Ägyptens geführt hat, der große Wunder unter ihnen gewirkt hatte, der sie in das gelobte Land brachte und ihnen Wohlstand und auch Freiheit, nämlich von der Unterdrückung der Sklaverei, versprach und auch hielt. Den nächsten Vorwurf, den wir in diesem Brief lesen, in diesem Abschnitt lesen, in Vers 13a, gilt den Opferstätten und Festen. Und in 2. Könige 17, 10 bis 12, das ist Hosea, zur Zeit Hoseas des Königs, dem letzten König, lesen wir: Und sie errichteten sich Gedenksteine und Aschera-Standbilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Und sie räucherten auf allen Höhen wie die Heiden, die der Herr vor ihnen weggeführt hatte, und trieben böse Dinge, um den Herrn damit zu erzürnen. Und sie dienten den Götzen und denen der Herr, von denen der Herr ihnen gesagt hatte: Ihr sollt so etwas nicht tun. Sie taten genau das, was die Heiden getan haben. Anstatt den Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde zu huldigen, huldigten sie irgendwelchen Standbildern, irgendwelchen Götzen, die ihnen keine wirkliche Hilfe geben konnten. Aber man war ja so frei. Man hatte ja was getan, während doch sonst man vor Gott eigentlich als da stand als einer, der alles empfangen hat. Der erste Teil von Hosea 4,13 reimt sich im Hebräischen übrigens und scheint so ein Sprichwort zu sein. Es fällt aber auch auf, dass diese Stätten nicht nach Wundern oder Erscheinungen ausgesucht wurden, dass man da etwas Besonderes erlebt hätte, dass man Segnungen empfangen hätte, sondern hier wird Schatten erwähnt. Das ist das Geringste, was ein Baum geben kann. Der Herr Jesus, dem Herrn Jesus reichte ein solcher Schatten nicht aus, als er den Feigenbaum verfluchte. Wir können das in Markus 11,13 lesen. Der Baum war voller Blätter. Das war bestimmt ein schattiger Baum. Und in einer Zeit, wo Hitze groß ist, ist Schatten schon sehr schön. Aber Jesus wollte Frucht sehen. Und die gab es an dem Baum nicht. Schatten ist das Geringste, was ein Baum liefern kann. Äußerlichkeiten waren für das Volk entscheidend. Und auch Jesaja, ein Zeitgenosse Hoseas, klagte darüber. Er glüht für die Götzen unter jedem grünen Baum. Ihr opfert die Kinder in den Bachtälern unter Felsenklüften. Sie opferten ihre eigenen Kinder. Diese Götzen der Selbstverwirklichung wird auch heute noch Opfer gebracht, damit man Reichtum, Freiheit und was sonst auch bekommt durch Kinder, die das Licht der Welt heutzutage nicht einmal mehr erblicken. Das Urteil Gottes, es fiel vernichtend aus. Die Israeliten waren unserem Gott durch den Geist der Hurerei untreu geworden. Sie haben sich abgewandt. Und wir sehen hier ein biblisches, ein geistliches Prinzip und eine Warnung an uns. Im Leben und Herzen eines Menschen gibt es kein Vakuum. Wenn nicht Jesus das Zentrum in deinem Leben ist, wird sich automatisch etwas anderes darin breit machen. Aber wie war das Volk an diesen Punkt gekommen? Wie konnte es geistlich so tief sinken? Schauen wir uns noch einmal den ersten Teil des 4. Kapitels an. Und wir lesen hier von einem Abwärtstrend des Nordreiches Israel. Man kann sagen, es ist die Spirale der Sünde, der Abkehr und des Bruchs von Gott. In Vers 10 lesen wir: Denn sie haben davon abgelassen, auf den Herrn zu achten. Wir haben die Kanaaniter ihre Götter geehrt. Nur gucken, das muss doch erlaubt sein. So dachten die Israeliten. Schon Diana, die Tochter Jakobs, wollte wissen, was die Heiden machten. Nur schauen, das kann doch nicht so gefährlich sein. wir wollen ja nicht mitmachen. Aber dann wurden sie durch den Geist der Untreue weggebracht von Gott. Und das offenbarte ihre Herzenshaltung. Es zeigte, wie sie wirklich zum Herrn standen. Und sie blieben nicht nahe beim Herrn, achteten nicht mehr auf ihn, auch nicht mehr auf seine Gebote. Das führte dann zu Gottes Urteil, wie es in Vers 1 heißt. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Wenn man nicht auf Gott, den Herrn, achtet, dann kann man ihn natürlich auch nicht erkennen. Ohne Gotteserkenntnis, Erkenntnis seiner Allmacht, Erkenntnis seiner Heiligkeit und Herrlichkeit und seiner Barmherzigkeit gibt es keine Wahrheit und auch keine Liebe. Die Folge der fehlenden Gotteserkenntnis, das lesen wir in 6, Vers 6. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will auch ich dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist, und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Das Hauptproblem oder ein Hauptproblem war, dass auch die geistlichen Führer und Leiter, die die Gotteserkenntnis eigentlich im Besonderen haben sollten, die Gotteserkenntnis verworfen haben. Sie missachteten das Gesetz Gottes, hatten es sogar vergessen, obwohl es ihnen vollumfänglich zur Verfügung stand. Gott hatte die Israeliten beauftragt, das Wort Gottes niederzuschreiben. Mose hat damit angefangen. Die Propheten oder wer auch immer hat es fortgeführt. Sie kannten ganz besonders den Willen Gottes, mehr als irgendein anderes Land in der Welt. Aber nicht nur das. Gott hat immer wieder Propheten gesandt und die Israeliten dazu aufgefordert, das Wort auch zu halten. Die Propheten haben es sozusagen eingefordert. Tut das, was Gott will, sonst gibt's Gericht. Das Problem unserer Zeit ist das gleiche. Die Verbindung zu Jesus und Geborgenheit in ihm, sie fehlt. Und sie wird nicht gesucht. Und darum sucht man andere Quellen der Offenbarung, zum Beispiel in der Esoterik, um Halt im Leben, Trost im Leid und Entscheidungshilfen zu finden. Aber mit der Abwendung von Gott, dem Herrn, und mit der Lossagung von den biblischen und christlichen Werten wächst die Hinwendung zu okkulten Dingen aller Art. Wir haben kein Vakuum in unserem Herzen. Es wird mit etwas erfüllt. Wir haben in unserem Land keine Verfolgung und dafür sollten wir auch dankbar sein. Doch leben wir nicht in einem Paradies, denn wir sind der Verführung ausgesetzt, im besonderen Maße. Ein Bruder, der aus dem Gebiet Orenburg in Russland nach Deutschland kam, wurde gefragt, was schlimmer sei, Verfolgung oder Verführung. Und er sagte, die Verführung, denn in der Verfolgung kennt man den Feind. Weil der Feind also nicht offensichtlich angreift, ist es überaus wichtig, die Geister zu prüfen, die hinter einer Meinung, einer Theorie, einer Lehre oder Philosophie stecken. Wir sind diesen Verführungen nun einmal ausgesetzt durch die verschiedenen Medien. Es ist nicht nur Fernsehen und Internet. Es ist Werbung, es ist Bücher, die wir lesen, wo wir überall ungehindert Zugriff haben. Und sie kommen. Diese Verführung kommen eben nicht als offensichtliche Feinde Gottes. Doch alle Geister, die nicht von Gott sind, sind falsche Geister, sind Geister der Untreue, Geister der Hurerei und haben nur einen Zweck, von Gott wegzuführen. Darum, erkenne falsche Geister. Folgt nicht falschen Vorbildern. Geistliche Untreue in der Beziehung zu Gott führt auch zu Untreue in menschlichen Beziehungen. 13b. Darum treiben eure Töchter Hurerei und brechen eure Schwiegertöchter die Ehe. Und 14a. Ich werde es an euren Töchtern nicht strafen, dass sie Hurerei treiben, noch an euren Schwiegertöchtern, dass sie die Ehe brechen. Warum will der Herr das nicht bestrafen? Es ist doch eine offensichtliche Sünde. Ganz einfach, weil sie die Verführten waren. Und die Hauptverantwortung lag bei jemand völlig anderem. Ja, so völlig anders nicht. Natürlich wurde auch diese Sünde bestraft. Also es musste Buße dafür getan werden. Die Sünder, die sich zu Gott wenden, um Vergebung in Christus zu bekommen, sie werden gerettet. Egal wie groß die Sünde ist und welcher Art. Wir haben eben von Judas gehört. Es steht nicht in der Bibel drin, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn er aufrichtig Buße getan hätte, wäre er gerettet worden. Hat er aber nicht. Petrus hat mit Anlauf sozusagen sich von den Herrn verleugnet, hat Buße getan und wurde in den Dienst gestellt. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Judas hat sich das Leben genommen, weil er nicht das erreichte, was er wollte. Er wollte Macht haben und hat nicht erkannt, dass die wahre Macht nicht durch uns Menschen kommt, sondern allein dem Herrn vorbehalten ist, dann, wenn er sie gebrauchen will. Wer waren nun diese Hauptverantwortlichen, die für die Hurerei der Töchter und Schwiegertöchter verantwortlich waren? Das waren die Väter. Das waren die Obersten des Volkes, es waren die Priester des Volkes. Hosea bleibt also auch in diesem Abschnitt vor allem bei seinem Thema Priester. Die, die Gott kennen sollten, auch wenn sie falsch berufen worden waren, hatten sie doch einen Auftrag, Vermittler zu sein zwischen Gott und Menschen. Und man hätte ja fragen können bei den Brüderstämmen in Juda. Wenn wir das so lesen, dann werden wir an 1. Samuel 2,22 erinnert, das das Treiben der Eli-Söhne beschreibt. Eli war der hohe Priester zur Zeit Samuels, der Priester, bei dem Samuel sozusagen groß geworden ist, und sie taten nicht, was gut war in Augen des Herrn, denn sie trieben es mit den Dienerinnen des Heiligtums, als wären es irgendwas. Sie bedienten sich am Opferfleisch und nahmen es schon, bevor es überhaupt recht geopfert wurde. Sie waren die schlechtesten Vorbilder, die man sich vorstellen kann als Priester. Aber Eli hat sie nicht aus ihrem Amt genommen, hat keine anderen eingesetzt, hat sie nicht energisch genug getadelt. Und das wurde ihm zum Vorwurf gemacht. Die Priester sind die Hauptschuldigen, wenn dann auch ihre Frauen und Schwiegertöchter sich der Hurerei hingegeben haben. Hosea meint wiederum zugleich auch die Zustände der eigenen Zeit. Die Priester, ihre Frauen, Töchter und Schwiegertöchter haben sich damals ähnlich verhalten. Sie dachten, es wäre in Ordnung, sich mit den Priestern einzulassen, auch wenn man eigentlich andere Männer hatte. Denn wenn ein Priester etwas sagt, auch das ist heute noch so, dann glaubt man das erst einmal und tut es, ohne es nachzuprüfen. Die Priester allgemein haben eine besondere und auch eine ehrenvolle Aufgabe. Wie gesagt, sie vertraten das Volk vor Gott. Sie allein durften die Opfer für das Volk darbringen. Sie durften das Gottesvolk lehren und ihm im Besonderen dienen. Und wie sah die Wirklichkeit aus? Sie verwarfen die Erkenntnis, sie vergaßen Gottes Gesetz, wie wir in Vers 6 lesen können. Sie machten mit der Sünde Geschäfte und bereicherten sich daran, Vers 8 im gleichen Kapitel. Sie waren falsche Vorbilder. Sie waren falsche Vorbilder in der Lehre und in ihrem Leben. Sie versagten in allen Ebenen des Lebens. Und dieses Versagen hatte zur Folge, dass das Volk sich selbst ins Verderben stürzte. Sie schaufelten sich ihr eigenes Grab. Das Volk war unverständig, weil es falsch unterrichtet wurde, weil es falsch gelehrt wurde, weil die Gotteserkenntnis fehlte, weil sie falschen Vorbildern folgten. Wo stehen wir in der Gefahr, falschen Vorbildern zu folgen? Beeindrucken uns gutredende Menschen? Lassen wir uns von christlicher Literatur mehr beeinflussen als von der Bibel? Oder jucken uns die Ohren nach Internetpredigten, die sich so schön anhören? Sind die Werte biblisch oder wird noch etwas hinzugefügt? Also Jesus und noch ein bisschen mehr. Für uns gilt: Folge nicht falschen Vorbildern. Wir stehen in der Pflicht, alles zu prüfen anhand der Bibel und nicht andersherum. Nicht die Bibel prüfen anhand irgendwelcher Literatur, ob es denn auch sich oder Gegebenheiten. Die Bibel ist das, was uns ausrichtet, wovon wir uns ausrichten lassen sollen. Jesaja 57,5 lesen wir: Und ihr erglüht für die Götzen unter jedem grünen Baum, ihr opfert die Kinder und in den Bachtälern unter Felsenklüften. Und 1. Thessalonicher 5,21: Prüft alles und das Gute behaltet. Das eine ist eine Warnung und das andere ist ein Befehl. Prüft alles. Nicht nur einfach hinnehmen. Selbst was ich hier rede, habt ihr zu prüfen. So gut nennen wie wir Menschen es auch meinen, so können wir doch irren. Wir sind nicht vollkommen. Das ist allein der Herr. Aber neben diesen falschen Vorbildern können auch falsche Orte zu ernsten Gefahren für dein Glaubensleben werden. In Vers 15 sehen wir plötzlich einen Schwenk zu Juda. Wenn du, Israel, Hurerei treibst, so soll sich doch Juda nicht versündigen. Geht doch nicht nach Gilgal, zieht nicht nach Bet-Aven hinauf und schwört nicht, so wahr der Herr lebt. Das eigentliche Augenmerk Hoseas galt ja dem Nordreich. Aber wegen der Hartherzigkeit des Nordreichs gab es für sie keine weiteren Ermahnungen mehr. Das Gericht Gottes stand fest wegen ihrer begangenen Sünden. Denn sie haben von diesen Sünden ja nicht abgelassen. Fortwährend, seit Jerobeam dem Ersten bis Hosea, also nicht dem Propheten Hosea, sondern dem König Hosea, gab es keinen König, über den etwas Gutes im Nordreich gesagt worden ist. Für Juda gab es noch Möglichkeit der Umkehr, weil sie eben auch immer wieder Könige zwischen den gottlosen Königen hatten, die das Volk reformierten, die wieder das Volk zu Gott führten. Denken wir an Ahas. Er wurde Nachfolger auf Jotams Thron. Er stellte gegossene Bilder für die Baalim auf, ließ seine Kinder durchs Feuer gehen und gab sich selbst dem Götzendienst hin. Ahas lebte auch übrigens zur Zeit Hoseas. Und diesem Beispiel sollte das Nordreich ja nicht folgen. Aber seine Botschaft wurde erhört und befolgt. Der Nachfolger Ahas war sein Sohn Hiskia, der Gott treu war, ganz im Besonderen. Er war nicht vollkommen. Wie gesagt, das ist kein Mensch. Aber er wollte Gottes Willen tun, ganz anders als sein Vater. Wir lesen von den Orten Gilgal und Bet-Aven, und das hat eine besondere Bedeutung. Gilgal, das ist nach dem Buch Josua ein Ort bei Jericho, wo man aus 12 Steinen einen Steinhaufen bildete, nachdem man durch den Jordan gegangen ist. Hebräisch Gal heißt Aufschichten, und damit wurde ein Heiligtum gegründet. Man hat einen Gedenkstein gesetzt, um sich daran zu erinnern, was Gott Großes getan hat, und machte ein Heiligtum, etwas Besonderes daraus, was Gott aber nicht gesagt hat. Denn es gab einen Ort, wo angebetet werden sollte, in Jerusalem. Und der Ortsname Bet Aven, das ist aus Amos entnommen, ist eigentlich ein Schimpfwort. Und zwar ein Schimpfwort für Bethel. Bethel, wir sind ja langsam des Hebräischen mächtig, heißt, Bet heißt Haus, wer damals Bethlehem gehört hat. Bet heißt Haus, El heißt Gott, Haus Gottes. Also wenn wir zu diesem Bethaus sagen würden, Bethel, dann sollte das nicht verkehrt sein. Es sollte ein Haus Gottes sein, wo er angebetet wird. Und Bet Aven heißt allerdings Haus der Nichtigkeit oder des Frevels. Was heißt letztendlich Götzendienst? Die völlige Umkehrung aus Bethel ist geworden. Kein Haus Gottes, sondern ein Haus des Götzen. Mit Bet Aven wurde der Ort bezeichnet, wo Jerobeam ein Götzenbild aufstellen ließ, damit eben das Volk nicht nach Jerusalem und letztendlich zum Südreich abwandern würde. Beide Heiligtümer, Gilgal und Bethel, befanden sich im Nordreich Israels, aber nahe der Grenze zu Juda. Deshalb die Ermahnung, dass Hosea warnt, geht nicht nach Gilgal, geht nicht nach Bet Aven. Das Volk Juda stand nämlich in der Gefahr, zu diesen Orten zu gehen, um zu sehen, was ihre Verwandten im Nordreich so trieben. Doch wie leicht lässt man sich von so einem Tun verführen? Sie wollen doch auch Gott ehren, nur eben nicht in Jerusalem. Ist ja auch weit weg, wenn man sich das mal überlegt. So von Dan im Norden bis nach Jerusalem hin zu pilgern, das ist ja nicht mit einer Autofahrt getan. Das dauerte ja einige Tage. Maria und Josef waren 3 Tage unterwegs von Jerusalem Richtung Nazareth, was im Norden liegt, bis sie merkten, dass Jesus gar nicht da war. Also, wo fahren wir 3 Tage lang hin, um zum Gottesdienst zu kommen? Ich habe es noch nie gemacht. Aber wenn wir an dem falschen Ort sind, dann sehen wir das tun und wir denken, ach, so ein bisschen davon übernehmen kann doch nicht falsch sein. Sie wollen doch Gott ehren, nur eben nicht in Jerusalem. Und so wird die Sünde toleriert. Jerusalem war der Ort, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählte, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne. Da sollt ihr ihn suchen und dahin sollst du kommen, nach Mose 5,12. Nach 5. Mose 12, so Entschuldigung. Wir müssen uns immer hinterfragen, ob das, was wir tun, auch das Richtige ist und ob wir es an dem rechten Ort tun. Die Orte sind nicht beliebig. Sie sollten auch ein Zeichen der Ehrfurcht vor Gott sein. Die Orte an sich, die hier aufgezählt wurden, sind ja nicht an sich böse. Gilgal ist ja nicht böse, nur weil es Gilgal heißt oder weil da Steine aufgerichtet worden sind. Auch Bethel war nicht an sich böse. Aber es geht um die Menschen und welche Tätigkeiten an diesen Orten geschehen. Heutzutage können wir Orte betreten oder besser in Orte hineinschauen, ohne dass wir die Wohnung verlassen müssen. Das Internet macht es möglich. Wie viele haben zur Zeit Coronas von zu Hause den Gottesdienst, der vielleicht in einem Bethaus sogar zelebriert wurde, verfolgt? Das ist nicht schlimm. Es war eine Möglichkeit. Aber es gibt auch noch andere Orte, die wir besuchen können im Internet. Orte, die wir sonst nicht besuchen würden im realen Leben, weil man Angst hat, dort gesehen zu werden und vielleicht ein schlechtes Vorbild zu sein. Aber selbst wenn wir auf solche harmlosen Internetseiten wie Predigerseiten oder was weiß ich sind, gibt es oftmals Links, also Verbindungen zu anderen Seiten, wo man mal schnell draufklickt, um zu sehen, was da geschieht. Und schon ist man nicht mehr dort, wo man sein sollte, an fremden Orten. Wohnzimmer nicht verlassen, sitzt an deinem Schreibtisch, auf deinem Stuhl und bist auf Seiten, die das Denken und den Verstand rauben. Eine andere Gefahr sind Freuden bzw. Freunde, die nichts von Gott wissen wollen und einen eher herunterziehen, als dass sie sich für den Herrn entscheiden. Der Beruf bringt ebenso Potenzial der Verführung mit. Viel Geld verdienen, das ist verlockend. Aber kannst du deine Arbeit mit dem Willen Gottes in Übereinkunft bringen? Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt die Sitten, die guten Sitten. 1. Korinther 15, 33. Und wer Umgang mit den Weisen macht, macht weise. Wer aber sich mit Narren einlässt, dem geht es schlecht, lesen wir in Sprüche 13, 20. Der Weg der Nachfolge Jesu, das ist kein einfacher Weg, hat Jesus nie behauptet. Aber du musst bereit sein, diesen Weg zu gehen und auch eventuell zu bezahlen. Aber die Belohnung, die wir bekommen, die ist mit nichts aufzuwiegen. Darum überleg, wo du dein Herz hast. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. In Vers 16 kommt Hosea wieder auf das Nordreich zurück. Allerdings als Begründung für die Warnung an Juda. Und diesen Vers, den müssen wir uns einmal bildlich vorstellen. Denn Israel ist widerspenstig geworden wie eine störrische Kuh. Nun wird sie der Herr weiden wie ein Lamm in weiter Landschaft. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Kühe getrieben hat oder Rinder. Gibt es welche? Einige dürften es doch noch erlebt haben, so? Ja, der ein oder andere kommt vom Land. Der weiß also, eine störrische Kuh, also ich habe es erlebt, weil ich beim Bauernhof gearbeitet habe. Es ist fürchterlich. Sie kann einen nicht nur zur Verzweiflung bringen, sondern auch zur Weißglut. Und genau so verhalten wir uns. Wir gehen dorthin, wo wir nicht hingehen sollen. Wir gucken uns an, was wir nicht angucken sollen. Wir zertrampeln Nachbarsgarten, anstatt das fette Gras, das dir zur Verfügung steht, zu nehmen. Es ist zur Verzweiflung des Hirten, des Bauern. Und doch gehen sogar Kühe falsche Wege, die für sie gefährlich sein können, von denen sie plötzlich keinen Ausweg mehr gehen. Ich habe es erlebt, eine Kuh ist eine Böschung raufgelaufen, damit hatte sie kein Problem. Aber die gleiche Böschung wieder runterzulaufen, das war eine Katastrophe. Mit 5 Leuten haben wir sie nicht runtergekriegt. Wir mussten durchs Kornfeld gehen. Ich weiß nicht, wie der Bauer sich nachher mit denen geeinigt hat, mit dem anderen Bauern. Aber mit solchen störrischen Kühen, zumindest bin ich eins davon, muss sich unser Herr abgeben. Doch wenn sie zu störrisch ist, wird der Herr sie weiden lassen wie ein Lamm in weiter Landschaft. Oh, das hört sich doch gut an. Weite Landschaften, Freiheit, oder? Das ist doch was super. Aber die weite Landschaft birgt Gefahren. Denn nirgends ist Schutz. Kein Schutz vor widrigem Wetter. Und vor allem kein Schutz vor wilden Tieren, denen der Starrsinn der Kuh wenig ausmacht. Das Bild der weiten Landschaft symbolisiert unter anderem auch Verlassenheit und Schutzlosigkeit. Und genau das sind wir, wenn wir uns ständig von Gott entfernen, eigene Wege gehen. Der Vers 17 ist keine Warnung an den Stamm Ephraim, sondern er steht stellvertretend für das Nordreich und ist eine Warnung vor dem Nordreich. Die Begründung lesen wir in Vers 18. Sie haben sich hingegeben, was ihren Verstand, ihr Herz raubt. Ihr Herz ist nicht mehr auf Gott ausgerichtet. Sie haben sich den Freuden dieser Welt hingegeben. Das ist ihr Ziel. Sauferei und Hurerei. Sie haben sich den Götzen hingegeben. Und selbst die Beschützer, die Priester, sind nicht besser. Keinen Deut besser. Nicht mal im Ansatz. Was in Vers 19 mit Wind übersetzte, das übersetzte hebräische Wort, das kann auch Sturm bedeuten, aber auch Geist. Sie haben für diese drei Begriffe einen Ausdruck. Und das Volk des Nordreichs Israel hat den Geist Gottes ausgeschlagen und nun straft es Gott, weil sie falschen Geistern nachfolgen, sich von ihnen treiben lassen. Der Wind hat sie mit seinen Flügeln erfasst. Das weist schon auf das, was dem Nordreich widerfahren wird. Denn die Assyrer werden kommen, sie in die Gefangenschaft führen und das Reich, das Nordreich, wird als solches nicht mehr existieren. Sicher, es wird immer noch Menschen geben aus den 10 Stämmen. Denn Gott hat es verheißen, dass aus jedem Stamm, 12.000 errettet werden. Nicht nur aus Juda und noch einige, sondern aus allen 12, außer Dan. Diese Menschen, sie waren verstreut im Südreich, denn es gab ja keine Grenzen, so wie wir das kennen, dass es eine Mauer gab und ihr dürft da nicht hingehen. Diese Freiheit hatten sie. Sie konnten hingehen, wo sie wollten. Aber sie taten es eben nicht als Volk, sondern als Einzelne. So wie Gott immer Einzelne hat, die das Knie vor ihm beugen, auch wenn wir es nicht sehen. Was hat dem Nordreich somit diese falschen Götzen und diese falschen Opfer an den falschen Orten genutzt? Nichts. Im Gegenteil. Sie wurden ausgelöscht. 200 Jahre hat es gedauert. Sie sind alle zu Schanden geworden. Das Gericht über das Nordreich stand fest. Es war nicht nur ein Aufruf zur Umkehr, sondern es wurde gesagt, was ihnen widerfahren wird. Und Juda sollte eben mit Hilfe Gottes es besser machen. Ebenso wir. Die Bibel ist nicht nur für alte Zeiten, alte Menschen oder sonst wen geschrieben, sondern für jeden Menschen. Und die Warnungen treffen heute noch genauso zu. Doch wie verhalten wir uns? Wie eine störrische Kuh? Machen unserem Herrn viel Mühe? Aber wir brauchen daran nicht festhalten. Wir können uns entscheiden. Wir können uns entscheiden, falsche Orte zu besuchen oder sie zu meiden. Wir haben so viel Verstand. Darum, meide die falschen Orte, weil du falsche Menschen dort triffst. Psalm 1,1 sagt es schon. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch trifft auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wir haben dort zu sein, wo der Herr uns haben will. Und um das herauszufinden, gehört Gebet und Leitung durch seinen Geist. Aber was machen wir, wenn wir doch auf diese Abwärtsspirale der Sünde geraten sind? Wenn es zum Bruch oder scheinbar zum Bruch des Volkes uns mit Gott kam, sind wir dann auch für immer verloren? Nein, es gibt einen Ausweg. Begib dich zu den rechten Orten. Da, wo du wahre Vorbilder findest. Und damit du voll des Geistes wirst. Und wo ist dieser Ort? Geh nach Golgatha. Sieh auf den Herrn Jesus. Er war dem Vater in allem gehorsam, sogar bis zum Tod. Er ist es, der für deine Sünden starb, für meine Sünden. Und dann lass dich von dem Heiligen Geist erfüllen, der dich führen und lehren will. Und das ist kein Kompromiss. Das ist eine Entscheidung, die zu deinem, und ich sage es ganz bewusst, vollkommenen Besten dient. Mach keine Kompromisse mit der Sünde, sondern entscheide dich für den Herrn. Amen.